Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bill Gates, ein Mann, den man eigentlich ja nicht mehr vorstellen muss. Gründer von Microsoft, einer der reichsten Menschen der Welt und einer der mächtigsten Stiftungskapitalgeber der Welt. Morgen erscheint ein neues Buch über ihn und der Titel verrät schon ein bisschen, wohin die Reise geht. Das Bill Gates Problem heißt das Werk des US-Journalisten Tim Schwab und mein Kollege Markus Wolf hat es bereits gelesen. Markus, warum also dieses Buch jetzt? Wissen wir nicht schon alles über Bill Gates?
Ja, könnte man meinen. Ich finde den Zeitpunkt eigentlich gar nicht so schlecht. Durch die Corona-Krise ist seine Stiftung ja nochmal bekannter geworden, auch durch die Rolle in der globalen Gesundheitspolitik und war ja gleichzeitig auch nicht unumstritten. Also Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die kritisieren ja diese starke Rolle der Gates-Stiftung, Bill und Melinda Gates-Stiftung, muss man sagen, an der Gesundheitspolitik, und auch WHO-Offizielle beschweren sich ja über den undemokratischen Einfluss von denen. Und das gab ja auch ein bisschen Material für Verschwörungstheorien in der Corona-Krise.
Die Chips zum Beispiel unter der Haut.
Ja, genau, Chips unter der Haut. Also das war schon so die freakigen Auswirkungen. Und jetzt sind wir eben an einem Zeitpunkt, wo sich auch andere Tech-Milliardäre anschicken, Gates nachzueifern. Und das gibt, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Chance, so einen Rückblick und so eine Bilanz zu ziehen.
Und was für eine Bilanz ist das?
Also das Buch hat mehr als 500 Seiten, also es ist eine sehr umfassende Bilanz und im Prinzip geht es so grob um drei Grundthemen. Also einmal den Charakter Bill Gates, der so als herrschsüchtig und selbstverliebt dargestellt wird. Dann nochmal die Geschäftsstrategie von ihm, also dass er schon zu Microsoft-Zeiten immer angestrebt hat, eine sehr marktbeherrschende Stellung mit seinem Unternehmen einzunehmen und jetzt auch mit der Stiftung ähnliche Sachen macht. Und das Dritte ist vielleicht so ein Stück weit seine Ideologie, die man vielleicht gar nicht so kennt, aber dass er so sehr stark und verbissen immer an marktwirtschaftlichen Lösungen hängt und denkt auch, dass er Probleme immer besser klären kann als Staaten.
Gab es denn Überraschendes, neue Aspekte?
Also ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel über Bill Gates, also auch nicht über ihn charakterlich. Und das waren eben schon viele Anekdoten, auch aus seinem Arbeitsleben, die ihn als extrem cholerisch und auch selbstverliebt dargestellt haben. Da fiel auch das Wort Management durch Beschämung. Und geschäftlich war mir gar nicht so klar. Und ich glaube auch vielen Leuten in Deutschland, für die ist es ungewöhnlich, dass so eine Stiftung wie seine sehr stark in den Markt für Arzneimittel wirklich eingreifen kann. Also dass sie selbst Unternehmen aufbauen, Unternehmensanteile kaufen, Forschungseinrichtungen gründen, Anteile von Patenten kaufen. Also das sind ja Strategien, die wir im deutschen Kontext von Stiftungen gar nicht so doll kennen. Und dass diese Stiftung eben auch von Unternehmen kritisiert wird dafür, dass sie sehr minutiös in die Geschäftspolitik eingreift. Zum Teil denen sagt, welche Fachkräfte sie jetzt einstellen sollen, was eine bessere Strategie ist. Und die agieren im Prinzip eher wie so eine Art Investor. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Und politisch, gut, das war jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend, dass Gates eben sehr stark so verbissen davon getrieben ist, unternehmerische Lösungen anzubieten.
Aber die Standardantwort von Gates und seiner Stiftung wäre ja dann vermutlich, dass sie auch enorm viel Gutes für die Welt tun und Impfstoffe bereitstellen, oder?
Genau, und das ist zum Teil ja auch wahr und das Buch liefert dann auch so eine Einordnung. Also Gates sagt ja immer, er hat durch seine Impfstoffe oder die von ihm finanzierten Impfstoffe, muss man ja sagen, haben eben Millionen Menschen das Leben weiter genießen können und diese haben den Menschen das Leben gerettet. Und Tim Schwab, der Autor des Buches, meldet eben auch Zweifel an dieser Zahl an und den Zahlen, die die Gates-Stiftung da kursieren lässt. Also die Impfstoffhilfen von Gavi, so heißt ja diese Impfstoffallianz, sagt Schwab, haben zum Teil sogar negative Effekte, weil die Organisation eben überteuerte Preise zahlt bei etablierten großen Pharmaunternehmen und private, kleinere Hersteller eigentlich gar keine Chance mehr haben.
Und was ist die große Kritik an Gates im Buch, weil das Buch ja das Bill Gates Problem heißt?
Ja, das ist im Prinzip so die Mischung aus allem, aber eben vor allem, dass Gates immer eine technische und vor allem auch eine betriebswirtschaftliche Lösung für soziale Probleme will. Also wenn Millionen Menschen geimpft werden sollen, dann organisieren nicht Staaten die Lösung, sondern möglichst einen Markt, in dem Gates auch möglichst viel zu sagen hat. Und das ist so ein Stück weit so ein Beispiel für so eine Allmachtsfantasie von Superreichen. Ich kann alles mit einer Firma und einem Produkt lösen. Und dann stellt er eben so viele Leute ein und organisiert so viel Geld und Koalitionen mit Regierungen und NGOs, dass dann demokratische Institutionen wie die WHO gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und er will eben immer zeigen, dass Unternehmer und vor allem er besser agieren als der Staat. Und gleichzeitig wird er dann sehr dünnhäutig, wenn man ihn auf die Besteuerung von Microsoft oder auf die Kritik von Ärzte ohne Grenzen anspricht.
Und ich vermute, für ihn leistet seine Philanthropie mehr als Steuern, die den Staat finanzieren.
Genau, er ist eben der Meinung, er kann das viel besser leisten als ein Staat. Und zu dieser Frage gab es auch mal ein legendäres Interview von Gates mit Jeremy Paxman von der BBC. Und der hat Gates gefragt, ob nicht eigentlich alle Probleme der Welt gelöst werden könnten, wenn Reiche wie Gates und große Unternehmen ihren gerechten Steueranteil zahlen würden.
You could completely alter the picture of the world if you went for a genuine redistributive mechanism in taxation.
You mean like North Korea?
No, I don't mean like North Korea. I mean by democratic consent.
Also das ganze Gespräch kann man sich auch mal angucken. Das sagt viel über den Charakter Bill Gates aus und auch über Interviewtechnik, finde ich. Und er, Bill Gates, antwortet eben auf die Frage nach gerechter Besteuerung. Sie meinen also wie in Nordkorea.
Jetzt haben wir es ja eben schon angesprochen. Im Zuge der Corona-Krise gab es auch viel Aufmerksamkeit für Gates aus dem verschwörungstheoretischen Milieu. Trifft das Buch da einen anderen Ton?
Ich finde zum Teil auch nicht. Also es spricht zum Teil auch von dunklem Geld, dunklen Organisationen. Und ich finde das ein bisschen unnötig und gar nicht so wichtig, so zu tun, als wäre Bill Gates jetzt so ein ganz geheimer Strippenzieher, der an allen Problemen der Welt schuld ist. Ich finde, das wäre ja so die Denkweise einer Verschwörungstheorie. Vielmehr ist es ja so, der steht für ein Phänomen, das eben strukturell ist. Menschen aus der Tech-Branche sind eben der Meinung, sie können mit einem Fingerschnips alle großen Probleme der Menschheit lösen. Sie können sich zu Problemen wie Überbevölkerung äußern, was Bill Gates auch macht, zu Landwirtschaft, zu Impfungen und können eben Organisationen schaffen, die einfach außerstaatlich agieren. Und mit der Vorstellung, dass es am Ende auch noch ordentlich Geld für Patente und so weiter abwerfen soll.
Und ist das Buch aus Ihrer Sicht trotzdem lesenswert, interessant?
Auf jeden Fall. Also es gibt einen guten Überblick über die Vielzahl an Bereichen, in denen Gates mitmischt. Es ist auch eine gute Sammlung an Stimmen ehemaliger Mitstreiter. Und es lohnt sich also für alle Menschen, die mal so einen kritischen Rundumschlag über ihn wollen.
Markus Wolf über das Buch Das Bill-Gates-Problem des US-Journalisten Tim Schwab, das morgen im S. Fischer Verlag erscheint. Danke.